Liebe Brüder, es ist inzwischen ja schon zu einer guten Gewohnheit geworden, dass wir uns am Anfang eines Jahres oder um diese Zeit hier zusammenfinden, um uns zu informieren über die Werke, die wir gemeinsam tun dürfen. Und in Verbindung damit haben wir uns auch immer mit einem bestimmten biblischen Thema beschäftigt. Nun, es ist ja bekannt, dass wir uns heute Morgen etwas mit dem Thema beschäftigen wollen, unsere Stellung in Christo und unsere Verantwortung in dem Herrn. Ich möchte dazu ein bekanntes Wort lesen, das wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, finden, und zwar die Verse 26 bis 31. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Soweit Gottes Wort. Wenn wir uns heute Morgen etwas mit diesem zuvor genannten Thema, unsere Stellung in Christo, beschäftigen, dann ist das gewiss für uns, wie wir sagen, nichts Neues und ganz gewiss auch nichts Besonderes. Aber es ist ja auch nicht Sinn und Zweck unserer biblischen Belehrung, dass wir immer etwas Neues bringen, sondern im Gegenteil, es müsste eigentlich unsere Aufgabe sein, dass wir uns immer wieder an das erinnern, was Gott in seiner großen Gnade uns an Erkenntnis geschenkt hat. Und ich denke, wir dürfen uns hier an das bekannte Wort erinnern, dass Petrus am Anfang seines zweiten Briefes ausspricht: obwohl ihr es wisset, obwohl ihr das alles kennt, halte ich es für notwendig, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern. Denn wir leben ja heute in einer Zeit, wo wir sehr starken Einflüssen ausgesetzt sind und wir wissen um die Gefährlichkeit vieler Lehren, die zum Teil auch Eingang finden in unsere Reihen. Darum ist es schon gut, dass wir uns zurückbesinnen auf das, was Gottes Wort sagt. Und dazu gehört gewiss auch die Kenntnis und die Erkenntnis unserer Stellung, die wir in Christo vor Gott haben. Es wird hier kaum notwendig sein, darauf hinzuweisen, dass in manchen christlichen Kreisen über diese Stellung wenig, kaum etwas gesagt wird. Man begnügt sich heute weithin mit dem Gedanken und mit der Feststellung, dass es wohl das Wichtigste ist, dass man Vergebung der Sünden hat, dass man den Herrn Jesus als seinen persönlichen Herrn und Heiland aufnimmt. Aber was dann alles damit verbunden ist und welch wunderbare und herrliche Segnungen das zur Folge hat, damit wird sich oft leider zu wenig beschäftigt. Und vielleicht liegt hier auch eine gewisse Not, die sich dann im praktischen Leben bemerkbar macht, dass man doch weitgehend sich den Vorstellungen, Gedankengängen und Zielen der Welt anpasst. Weil einfach, um es kurz zu sagen, das Standesbewusstsein fehlt. Ich denke, das ist für uns, liebe Brüder, und damit möchte ich nicht nur uns persönlich ansprechen, sondern uns alle als Gläubige in dieser Zeit, eine ganz, ganz wichtige Feststellung, das Standesbewusstsein. Was hat Gott, was hat der Herr aus uns gemacht? Wohin hat er uns gebracht? Und was ist letztlich überhaupt das Ziel der göttlichen Gedanken und der göttlichen Führung und Ratschlüsse? Und ich möchte versuchen, ganz kurz dazu etwas zu sagen. Wir wissen alle, dass dieses Thema so umfassend ist, dass es kaum möglich ist, hier in wenigen Minuten das alles vor unsere Herzen zu stellen, was Gottes Wort uns sagt im Blick auf unsere Stellung, im Blick auf die Ratschlüsse Gottes. Denn wir wissen, belehrt durch das Wort Gottes, dass das Ziel Gottes, und zwar von Anfang an, letztlich eine neue Schöpfung ist. Wir finden viele Hinweise im Neuen Testament in besonderer Weise, wo auf diese Zielsetzung Gottes eine Neuschöpfung in Christo hingewiesen wird. Also Gottes Ziel ist nicht eine Weltverbesserung, eine Weltveränderung, sondern tatsächlich etwas ganz Neues zu schaffen. Und wenn wir fragen, wo beginnen diese göttlichen Pläne, dann wissen wir, und im Gebet kam es auch schon zum Ausdruck, dass Gott sich damit schon vor Grundlegung der Welt beschäftigt hat. Wir merken schon, dass wir hier Gedankengänge und göttliche Wahrheiten berühren, die wir verstandesmäßig überhaupt nicht völlig erfassen können. Aber wir dürfen es glauben und wir dürfen davon überzeugt sein, dass Gottes Wort die Wahrheit sagt und dass Gottes Wort auch bemüht ist, in der Kraft des Heiligen Geistes uns mit diesen wunderbaren göttlichen Gedanken vertraut zu machen. So sagt Paulus im Epheserbrief, wo uns wohl in ganz besonderer Weise die herrliche Stellung und Berufung vorgestellt wird, dass Gott uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christo und dass er uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Für sich selbst. Das war und ist das Ziel Gottes. Und diese Zielsetzung Gottes, die geht weit über die Anfänge unseres Universums hinaus. Da hatte Gott schon diesen wunderbaren Plan, den er in Christo Jesu dann zur Wirklichkeit werden lässt. Und wir dürfen mit Recht sagen, dass Gott uns als die Gemeinde, die Versammlung des lebendigen Gottes, damals schon vollendet gesehen hat, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Das ist das herrliche Ziel Gottes, das einmal nach Vollendung aller Dinge Wirklichkeit werden wird. Und ich denke, wenn wir schon damit uns beschäftigen, dann erfinden wir etwas von diesem gewaltigen Ziel Gottes, an dem wir Anteil haben dürfen durch den Glauben aufgrund der wunderbaren göttlichen Verheißung. Jemand hat einmal gesagt, und ich denke, an dieser Aussage ist gewiss manches wahr, dass die Bibel das Buch von dem großen Heimweh Gottes ist. Und dass in der Heiligen Schrift Gott seine Gedanken offenbart und auch seine Sehnsucht und sein Verlangen nach dieser echten, tiefen Gemeinschaft mit uns Menschen. Eine Gemeinschaft, die damals durch den Sündenfall so jäh und so furchtbar unterbrochen wurde. Und seitdem wirkt Gott in seiner großen Gnade, um sein Ziel zu verwirklichen, uns Menschen Anteil zu geben an diesen unvorstellbaren Segnungen und Herrlichkeiten, die er denen bereitet hat, die ihn lieben. Wir kennen alle die bekannte Stelle des Apostels hier im Korintherbrief: Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber, sagt Paulus, hat Gott es geoffenbart durch seinen Heiligen Geist. Offenbarung Gottes bedeutet, dass Gott uns Kenntnis gibt über seine Gedanken, seine Pläne und seine Ratschlüsse. Aber es bedeutet noch nicht, dass wir damit auch sofort automatisch alles verstehen, erfassen und begreifen können. Sondern da ist es notwendig, dass wir uns mit dieser Offenbarung beschäftigen. Dass wir wirklich jünger werden, das heißt Fragende. Und dass wir so an die Bibel, an Gottes Wort herantreten, in dem inneren Wunsch, in dem inneren Begehren, mehr zu erfahren über das, was Gott in seiner großen Barmherzigkeit uns schenken will und auch schon in Christo geschenkt hat. Und ich denke, hier dürfen wir dankbar zurückschauen auf unsere geistlichen Väter im Glauben, die sich wohl in ganz besonderer Weise mit dieser Frage beschäftigt haben, unsere Stellung in Christo. In den Tagen der Reformation war das wohl der besondere Schwerpunkt der Belehrung, die Rechtfertigung auf dem Grundsatz des Glaubens. Und wir wissen, dass es für viele in jenen Tagen etwas ganz Neues, etwas ganz Gewaltiges gewesen ist, wieder neu an diese Grundwahrheiten des Wortes Gottes erinnert zu werden. Aber wir können auch wohl mit Recht sagen, dass es ein besonderes Kennzeichen der dann später folgenden Erweckungszeit gewesen ist, dass das stärker herausgestellt worden ist, dass wir nicht nur begnadigte Sünder sind, dass wir nicht nur Gerechtfertigte sind, sondern dass wir eine neue Schöpfung in Christo sind. Denn ist jemand in Christo, da ist eine neue Schöpfung. Aber was das alles beinhaltet und was alles damit in Verbindung steht, das können wir tatsächlich nur erahnen und uns nur eine ganz, ganz schwache Vorstellung machen, was das einmal in vollendeter Wirklichkeit sein wird, als Teil dieser neuen Schöpfung. Denn eine neue Schöpfung ist notwendig. Einmal, um eine wirklich wahre und bleibende Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, haben zu können. Eine neue Schöpfung ist auch unbedingt notwendig, um überhaupt Anteil haben zu können an all diesen herrlichen Segnungen, die Gott zuvor verheißen hat. Und Paulus sagt schon, vor den Zeitaltern der Zeiten. Aber wenn wir uns so etwas mit dieser neuen Stellung beschäftigen, dann müssen wir oder kommen wir nicht umhin, uns auch zunächst einmal mit der Stellung zu beschäftigen, die der Herr Jesus überhaupt einnimmt. Denn nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist unsere Stellung aufs Engste und aufs Innigste mit der Stellung des Herrn Jesus verbunden. Der Apostel Paulus gebraucht einige Ausdrücke, die wir beachten sollten und die von ganz großer Wichtigkeit sind. Zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 6, wenn er dort von der Taufe redet, und zwar in Verbindung mit dem Gedankengang, sollen wir jetzt in der Sünde verharren, dann sagt Paulus, das ist unmöglich, denn ihr seid doch neue Menschen geworden in Christus. Von daher sind diese Gedankengänge, nun auf Kosten der Gnade zu sündigen, geradezu ungöttlich und unbiblisch. Und er begründet das in einer sehr eindrucksvollen Weise, indem er an die Taufe erinnert und darin jetzt gleichsam ein Sinnbild und Bild sieht von diesem Eins geworden Sein in Christus. Und er gebraucht an dieser Stelle das Wort, wenn wir nun mit dem Christus eins gemacht worden sind in der Gleichheit seines Todes, oder wie es auch übersetzt werden kann, wenn wir mit dem Christus nun so verwachsen sind in der Gleichheit seines Todes, dann sind wir es notwendigerweise, man könnte auch ohne weiteres sagen, logischerweise in der seiner Auferstehung. Das ist die wunderbare Stellung. Und wir müssen uns hier von einem Gedankengang freimachen, den wir sehr oft finden, in dem einfach das Erlösungswerk des Herrn Jesus so wie eine Art Kaufvertrag gesehen und betrachtet wird. Neben dieser Gedanke ist sehr weit verbreitet und es ist einfach eine Neigung, dass wir das auch so sehen. Da steht auf der einen Seite die Aufrechnung unserer Schuld, ähnlich wie eine Rechnung, die nicht bezahlt ist. Und dann kommt der Herr Jesus und übernimmt diese Schuldrechnung und bezahlt diese Schuld. Meine Lieben, das ist biblisch richtig, aber das ist nicht alles, was geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Und das ist auch nicht alles gewesen, warum der Jesus überhaupt Mensch geworden ist. Und wir müssen uns tatsächlich von diesen Gedankengängen mehr freimachen, unsere Errettung und unsere Erlösung mehr wie so eine Art Kaufvertrag oder eine Art Begnadigung zu sehen. Gottes Ziel war nicht nur, unsere Vergangenheit zu ordnen. Zweifellos ist das ein ganz wichtiger und bedeutungsvoller Abschnitt in der Heilsgeschichte Gottes. Denn ohne dass unsere Vergangenheit geordnet wurde, hätte nichts Neues in Erscheinung treten können. Aber das Ziel Gottes ging darüber hinaus. Und als der Jesus in diese Welt kam, kam er nicht nur, um für unsere Sünden zu sterben. Er wurde nicht nur Mensch, um sterben zu können, sondern Gottes Wort belehrt uns, dass er Mensch geworden ist, um das Haupt einer ganz neuen Menschheitsfamilie zu werden. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, der besonders von Seiten des Apostels Paulus herausgestellt wird. Denn nach den Belehrungen des Apostels besteht die Menschheitsgeschichte heute aus zwei großen Familien. Und diese beiden Familien werden in bestimmten Ausdrücken und Worten zusammengefasst. Nun, ich denke, Brüder, diese Begriffe kennen wir alle. Es ist einmal die Stellung oder die Familie des Adam, Und dazu sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, gleich wie in dem Adam alle sterben. Denn durch den Ungehorsam des ersten Menschen, Römer 5, kam die Sünde in die Welt und durch die Sünde der Tod. Und nach Römer 8, 1 und 2 ist die Sünde und der Tod zu einer Gesetzmäßigkeit geworden. Und zwar im Sinne eines Naturgesetzes. Unser ganzes Leben und Sein in dieser Welt, nicht nur das der Menschen, sondern des ganzen Universums, wird von einer bestimmten Gesetzmäßigkeit bestimmt. Und wir wissen, dass ohne diese Gesetzmäßigkeit das Leben überhaupt nicht möglich wäre. So ist auch durch die Sünde, durch den Ungehorsam des ersten Menschen, der Zustand der Sündige, Todeszustand des Menschen, zu einem Art Naturgesetz geworden. Und Naturgesetze kann man nicht einfach aufheben. Und von diesem Gedanken geht Paulus aus, wenn er diese beiden Familien gegenüberstellt, und zwar im Römerbrief Kapitel 5 von Vers 12 ab. Da haben wir diese beiden großen Familien, zunächst die Familie des Adam. Und in diese Familie wird jeder Mensch ohne seinen Willen, auch ohne sein Zutun hineingeboren. Keiner ist gefragt worden von uns, ob er zu dieser Familie des Adam gehören möchte. Da wird er einfach hineingeboren. Und sobald er in dieser Familie ist, ich sage es einmal einfach verständlich, muss er auch alle damit verbundenen Folgen und alle damit verbundenen Auswirkungen der Sünde tragen und auf sich nehmen. Und es ist unmöglich, aus diesem traurigen Zustand herauszukommen. Nur Gottes Wort allein durch die Kraft des Heiligen Geistes ist auch bemüht, uns ein klares Bild zu zeigen von der Traurigkeit, der Hoffnungslosigkeit und der Aussichtslosigkeit der menschlichen Stellung, in die ein Mensch von Natur aus hineingeboren wird. Meine Lieben, alle Religionen dieser Erde, sie mögen heißen, wie sie wollen, gehen alle von einem ganz anderen Gedanken aus. Sie betrachten den Menschen nie, so wie es Gottes Wort sagt, völlig hilflos, tot in Sünden und Übertretung, völlig unfähig, irgendetwas beizutragen, um aus diesem traurigen Zustand herauszukommen. Alle vertreten mehr oder weniger den Standpunkt, so traurig und schlecht ist der Zustand nicht. Da ist doch manches Gute und an dem Guten muss man anknüpfen, um zum Besseren zu kommen. Das lehrt die Bibel nie. Die Bibel bezeugt uns ganz klar, und das ist eine Grundwahrheit des Evangeliums, dass der Mensch völlig verderbt, ohne Hoffnung, ohne Gott in der Welt ist. Und dass es nur durch eine organische Verbindung mit dem Christus zu einer wirklichen Erneuerung kommen kann. Darum ist das Erlösungswerk von Golgatha nicht nur ein Aufrechnen unserer Schuld, sondern es ist tatsächlich ein organisches Verbundenwerden mit dem Christus. Wir werden gleich oder eins gemacht mit dem Christus in seinem Tode. Er ist nicht nur gestorben für unsere Sünden, sondern er ist das geworden, unser Herr, was wir von Natur aus sind. Und darum ist sein Tod unser Tod. Darum ist sein Kreuz unser Kreuz. Und da liegt die Voraussetzung, in eine ganz neue Familie hineinzukommen, in die Familie des Christus. Und so wird der Herr als das Haupt einer ganz neuen Familie bezeichnet. Und nach dem Epheserbrief war es das Geheimnis seines Willens, des göttlichen Willens, einmal alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Nicht nur das, was auf dieser Erde ist, sondern auch das, was im Himmel ist. Und damit kommen wir zu der wunderbaren Stellung des Herrn Jesus, die wir in seinem Charakter als Sohn des Menschen sehen. Lieben, wir müssen das natürlich versuchen, etwas menschlich zu erklären, um es überhaupt in etwa zu verstehen. Der Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer des gesamten Universums, ist Mensch geworden. Aber ich möchte das noch einmal ganz besonders betonen, nicht nur Mensch, um für unsere Sünden zu sterben, sondern er ist Mensch geworden, um in alle Ewigkeit Mensch zu bleiben. Und von diesem Menschbleiben des Herrn Jesus hängt unsere Zukunft ab. Das ist das Haupt einer neuen Schöpfung. Und Himmel und Erde unterstehen nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift einmal dem Herrn Jesus in seinem Charakter als Sohn des Menschen. Jetzt, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 2, sehen wir das noch nicht verwirklicht. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig niedriger war als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Meine Lieben, das ist das große Vorrecht, das wir haben, dass wir, obwohl wir es in der Welt noch nicht sehen, das Haupt der neuen Schöpfung sehen dürfen. Und wir glauben und sind überzeugt, dass unser Herr, der als das Haupt über jedes Fürstentum und jede Gewalt heute seinen Platz zur Rechten der Majestät in der Höhe hat, einmal die bestimmende, regierende Autorität sein wird, sowohl im Himmel wie auch auf dieser Erde. Denn das ist Gottes Ziel und Gottes Plan, alles zusammenzufassen in dem Christus. Und darum bezeugt auch der Herr, und ich möchte das besonders immer wieder betonen, in seiner Stellung als Sohn des Menschen: Mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir glauben, dass diese Offenbarung der Macht und Herrlichkeit des Christus auch einmal in dieser Welt sichtbar wird, im kommenden Millennium, im tausendjährigen Reich. So sieht Gottes Wort in dem Christus den Anfang einer ganz neuen Menschheitsfamilie und sieht in ihm auch die Verewigung. Stellung, die ich habe oder die der Herr mir geschenkt hat, ist das für mich gar nicht mehr möglich und auch gar nicht mehr nötig. Liebe, ich habe manchen, als ich noch im Berufsleben stand und die Frage an mich gerichtet wurde, warum tust du das nicht, nur ganz kurz gesagt, das brauche ich nicht. Ich habe etwas viel, viel Besseres. Ich habe eine neue Stellung in Christus. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich weiß, dass am Ende das herrliche Ziel die Verherrlichung mit dem Christus sein wird. Denn wenn Christus, Kolosserbrief, unser Leben geoffenbart wird in Herrlichkeit, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in dieser Herrlichkeit. Liebe Brüder, was wird das sein? Davon können wir uns einfach keine Vorstellung machen. Aber das eine wissen wir, und Gottes Wort bezeugt es, Fleisch und Blut. Das heißt, dieser irdische Zustand, in dem wir uns heute befinden, der ist nicht in der Lage, an dieser Offenbarung der Herrlichkeit Gottes teilzunehmen. Deshalb ist mit dieser Verherrlichung auch eine Umgestaltung verbunden. Und auch darauf weist Gottes Wort an einigen Stellen hin. Wenn zum Beispiel Paulus im Philipperbrief sagt, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten, der diesen Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu diesem Herrlichkeitsleib. Und es wird von einer Gleichförmigkeit geredet. Lieben, welche wunderbare Aussichten, die Gottes Wort uns zeigt. Aber ich glaube, wenn wir uns mit diesem Gedanken einmal beschäftigen in Christus, dann werden wir noch mehr sehen. Den Ausdruck in Christus finden wir im Neuen Testament über 150 Mal. Fast alle Schreiber des Neuen Testamentes gebrauchen diesen Ausdruck. Und sie sehen es meistens auch so, wie ich es eben versucht habe darzustellen, dass Christus, der Herr, das Haupt einer neuen Menschheitsfamilie und damit das Haupt einer ganz neuen Schöpfung ist. So wird es einmal sichtbar in Erscheinung treten, wenn Christus als das Haupt, als der Erstgeborene der Schöpfung in Erscheinung treten wird. Aber wenn wir aufmerksam einmal diese Aussagen in Christo nachprüfen, nachlesen und uns damit beschäftigen, dann werden wir bei den Aussagen und Offenbarungen des Apostels Paulus finden, dass in dieser Aussage noch mehr liegt. Wir gehören nicht nur als Erlöste zur neuen Gottesfamilie, sondern Paulus geht sogar, inspiriert durch den Geist Gottes, noch einen Schritt weiter und sagt, ich sage jetzt mal mit eigenen Worten, wir, die Gemeinde, die Versammlung Gottes, nimmt in dieser Gottesfamilie noch einmal eigentlich einen besonderen Platz ein. Ich denke, dass der Ausdruck, den wir im Hebräerbrief Kapitel 12 finden, durchaus auf die Gemeinde, die Versammlung Gottes anwendbar ist, wo von der Gemeinde der Erstgeborenen geredet wird. Ein Ausdruck, den wir ja oft in der Bibel finden, der Erstgeborene, im Sinne einer Vorrangstellung. So wird es oft gezeigt und gesagt. Israel wird zum Beispiel in der alttestamentlichen Ordnung als der erstgeborene Sohn bezeichnet. Als Mose damals vor den Pharao trat und die Freilassung, den Auszug forderte, da sagte er, lass meinen erstgeborenen Sohn ziehen. Und zwar im Sinne, dass Israel nach den Heilsratsschlüssen Gottes einen vornehmen, besonderen Platz einnahm, damals unter allen Völkern. Der gleiche Ausdruck wird auch auf die Gemeinde Gottes angewendet. Und da geht Paulus so weit, dass er sagt, seht, ihr seid als Gemeinde des lebendigen Gottes so eng mit dem Christus verbunden, dass ihr ein Teil des Christus geworden seid. Und das ist die wunderbare neue Offenbarung, die wir besonders bei Paulus finden. Er redet von einem Geheimnis, das in den vorhergehenden Zeitaltern verborgen. Jetzt aber hat Gott es seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart. Die unterschiedslose, herrliche Teilnahme an dem Christus. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Da braucht oder wird nicht mehr von Juden geredet, auch nicht mehr von Nationen. Ihr seid neue Menschen geworden in Christus. Ja, so sagt Paulus, ihr seid Glieder des Christus geworden. Er ist das verherrlichte Haupt im Himmel. Und ihr seid so mit ihm verbunden, dass dieser Leib des Christus eine so wunderbare harmonische Einheit bildet. Dieses Geheimnis, dieses Christus-Mysterium, diese herrliche Einheit in Christus. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, wo das tatsächlich im wörtlichen Sinne des Wortes so gesagt und bezeugt wird, dass wir als Gemeinde Gottes zusammen mit dem Herrn den Christus bilden. Eine dieser Stellen finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 13, wo Paulus, oder 12, wo Paulus die Frage stellt: Ist denn der Christus zerteilt? Nun, wir kennen alle diese Stelle, dass Paulus in den vorhergehenden Versen davon redet. Da gab es solche, die sagten: Ich bin des Paulus, ich bin des Petrus, des Kephas, des Apollos oder ich bin Christi. Und in diesem Zusammenhang stellt Paulus diese Frage, die ganz gewiss von Bedeutung ist. Er sagt nicht: Ist denn die Gemeinde zerteilt? Obwohl der Gedanke durchaus naheliegend wäre. Er sagt an dieser Stelle: Ist denn der Christus zerteilt? Habt ihr das Ganze aus dem Blickfeld verloren, dass ihr als Gemeinde Gottes eine solch wunderbare Lebensgemeinschaft mit dem Christus bildet? Denn, so sagt er später in 1. Korinther 12, denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft. So bilden wir gemeinsam den Leib des Christus. Und wir haben auch mit Recht schon oft darauf hingewiesen, es gibt manche Aussagen in der Heiligen Schrift, die durchaus anwendbar sind, auch auf die besondere Stellung des Volkes Israels. Tatsächlich gebraucht die Heilige Schrift manche Aussagen, die sowohl alt- wie neutestamentlich anwendbar sind. Das trifft zum Beispiel auch schon auf den Begriff Gemeinde, Versammlung, wörtlich Ekklesia zu. Ekklesia, wörtlich die Herausgerufene. Lieben, der Ausdruck wird auch auf Israel angewendet. Israel war auch herausgerufen. Oder manche andere Bilder und Beispiele, denken wir an das Bild der Braut, denken wir an das Bild des Hauses. Alles das sind Begriffe, die die Bibel auch an manchen Stellen auf Israel anwendet. Aber es gibt einen Ausdruck in der Bibel, der nur auf die Gemeinde Gottes angewendet wird. Und von daher kann es bei diesem Begriff nie eine Verwechslung geben. Und das ist eben dieser Begriff Leib des Christus. Wenn die Bibel von dem Leib des Christus redet, dann handelt es sich immer um die Gemeinde, um die Versammlung des lebendigen Gottes. Und wir wissen ja, dass gerade mit dieser Wahrheit der Apostel Paulus so manche Belehrungen verbindet. Und zwar in einer sehr einfachen und auch sehr überzeugenden Weise, indem er einmal diese Einheit in dieser Darstellung sieht, andererseits aber auch die Notwendigkeit der Aufgabenteilung und der Aufgabenverwirklichung sieht. Er macht das sehr einfach klar an dem Bilde des menschlichen Leibes, wo tatsächlich jedes Glied seine bestimmte Aufgabe und Funktion hat. Nun, ich denke, wir brauchen darüber nicht hier lange zu reden, das kennen wir. Das sind Belehrungen, die wir wissen, mit denen wir auch weitgehend vertraut sind. Aber ich denke, es ist doch gut, dass wir uns das immer wieder neu sagen lassen vom Wort her, in welch einer herrlichen Verbindung und Beziehung wir zu dem Herrn Jesus stehen. Und was das einfach als Auswirkung bedeutet, mit dem verherrlichten Haupt im Himmel verbunden zu sein. Denn welche Funktion, welche Aufgabe hat unser Haupt? Ich möchte es einmal ganz profan sagen, können wir uns das überhaupt vorstellen? Ist ja undenkbar, dass ein Leib funktionsfähig wäre ohne das Haupt. Wir leben aber in der Praxis, und darüber werden wir ja anschließend etwas hören, sieht es oft sogar so aus, als ob nicht Christus das Haupt wäre, sondern dass hier ein gewisser Ersatz gesucht und gefunden worden ist. Wir sehen also, es ist nicht nur notwendig, dass wir die Stellung des Christus kennen, denn davon hängt auch unsere Stellung ab, sondern es ist auch wichtig, dass diese Stellung praktiziert wird. Und ich möchte noch einmal das sagen, was ich im Blick auf das Erlösungswerk gesagt habe. Auch da müssen wir uns mehr von dem Gedanken freimachen, dass das so eine Art Kaufvertrag ist. Das ist eine organische Verbindung, in die wir eingetreten sind durch den Glauben. Und so ist es auch im Blick auf die Verwirklichung unserer Stellung in Christus. Auch da besteht die große Gefahr, dass das alles so zu einer theoretischen, theologischen Lehrfrage wird. Man kann das alles so wunderbar abhandeln. Man sucht sich dann anhand der Konkordanz all die Stellen zusammen. Und dann kann man das schon sehr systematisch aufbauen, wie das alles so in der Heiligen Schrift steht. Und wie das zu sehen und zu verstehen ist. Aber ich glaube, die Gefahr besteht, dass wir dann zu diesen Theoretikern werden, zu diesen Lehrern, die alles wissen oder viel wissen, aber in der Praxis sieht das dann anders aus. Und auch wir, liebe Brüder, als Brüderversammlungen, sind ja so besonders stolz, dass wir ein so wunderbares Lehrgut, wie wir sagen, übernommen haben von unseren Vätern. Aber schon im natürlichen, praktischen Leben, wenn man ein Erbe übernimmt, muss man es pflegen. Man muss es besitzen und in Besitz nehmen. Und das sagte damals auch Gott zu Josua, als er im Begriff stand, das Land der Verheißung in Besitz zu nehmen. Ihr könnt das Land in Besitz nehmen, sagt er, aber ihr müsst das auch praktisch machen. Und jedes Stück Land, auf den ihr eure Fußsohle setzt, der gehört euch. Nun hätte Josua sagen können, das ist ja gut. Aber wir wissen auch, dass jedes Stück Land, das in Besitz genommen werden sollte, besetzt war. Der Einmarsch und die Besitzergreifung des Landes war kein Spaziergang. Das war ein Kampf. Und liebe Brüder, die Verwirklichung unserer Stellung in Christus ist ein Kampf. Ein Kampf gegen die Fürstentümer und die Gewalten in den himmlischen Örtern. Und wenn wir oft mit Recht sagen, dass die Hölle mobil wird, wenn ein Mensch vor der Frage steht, sich für den Herrn Jesus zu entscheiden, dann könnten wir durchaus auch sagen, der Teufel wird auch mobil, wenn wir unsere Stellung in Christo verwirklichen. Wenn wir das zur Darstellung bringen, was der Herr, was Gott selbst in seiner großen Gnade gemacht hat. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Und dann sagt Paulus nicht nur, indem er uns alle Sünden vergeben hat, sondern der uns mit dem Christus lebendig gemacht hat, der uns mit ihm auferweckt hat, der uns mit ihm sitzen lässt in den himmlischen Örtern in Christo. Liebe Brüder, welch eine Stellung! Und wie arm, wie erbärmlich wird da all das Irdische, all das Vergängliche, in dem wir noch leben. Wiedergezeugt, sagt Petrus, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi in den Toten. Ich glaube, hier liegt ein Bewahrungsmittel vor der traurigen Verweltlichung, die wir leider auch in unseren Reihen, vielleicht sogar bei uns persönlich sehen müssen.